Margrat erreichte die Hintertür des Hauses. Sie stand einen Spalt breit offen. Sie straffte die Schultern. Mit höflicher Zurückhaltung klopfte sie an. Sagte sie. Schmutziges Wasser klatschte ihr ins Gesicht. Irgendwo hinter dem Rauschen der Seifenlauge ertönte eine Stimme.
Lieber Himmel, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass jemand draußen steht.
Margrat rieb sich die Augen und sah eine schemenhafte Gestalt. Etwas, vielleicht die Geschichte, die hier versuchte, das Reale ihren Bedürfnissen anzupassen, erfüllte sie mit sonderbarer Gewissheit.
Heißt du Ella?
Fragte sie.
Ja, wer bist du?
Margrat musterte ihre Patentochter. Nie zuvor hatte sie eine hübschere junge Frau gesehen. Die Haut nussbraun, das Haar so blond, fast weiß. Keine ungewöhnliche Mischung für eine Stadt, in der gute Sitten keine Einschränkungen bedeuteten. Was sagte man bei solchen Gelegenheiten? Die junge Hexe strich sich eine Kartoffelschale von der Nase.
Ich bin deine gute Fee, stellte sie sich vor.
Komisch. Es klingt seltsam, wenn man das ausspricht. Ella starrte sie an.
Du? Du bist meine gute Fee?
Ja. Ich habe den Zauberstab und alles. Margrat winkte mit dem Stab in der Hoffnung, dadurch glaubwürdiger zu wirken. Das war nicht der Fall. Ella neigte den Kopf zur Seite.
Ich dachte, Feen erscheinen in einer Wolke aus glitzerndem Licht, begleitet von melodischem Klimpern und so,
sagte sie argwöhnisch.
Ich habe nur den Zauberstab bekommen, erwiderte Margrat verzweifelt, ohne Bedienungsanleitung.
Ella musterte sie erneut.
Na schön, komm herein. Du bist genau zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen. Ich habe gerade Tee aufgesetzt.
Die Frauen mit den schillernden Gewändern kletterten in eine Kutsche ohne Dach. Sie mochten sehr schön sein, aber ihre Bewegungen waren etwas ungelenk.
Kein Wunder, dachte Oma Wetterwachs. Sie sind nicht an Beine gewöhnt.
Darüber hinaus fiel ihr auf, dass die Leute die Kutsche einfach ignorierten. Bestimmt sahen sie das Gefährt, aber sie erlaubten sich nicht, den Blick darauf verweilen zu lassen. Sie schienen Probleme zu befürchten, wenn sie auf eine solche Weise seine Existenz bestätigten. Und dann die Pferde vor der Kutsche. Sie hatten mehr Verstand bzw. Instinkt als die Menschen. Sie wussten genau, was sich hinter ihnen befand. Und es gefiel ihnen nicht. Oma Wetterwachs folgte ihnen, als sie mit angelegten Ohren und weit aufgerissenen Augen durch die Straßen trabten. Schließlich liefen sie über die Zufahrt eines großen, baufälligen Hauses. Esme blieb an der Mauer stehen und sah, dass Putz in Fladen von den Mauern bröckelte. Selbst der Türklopfer war abgefallen. Oma Wetterwachs glaubte nicht an Atmosphären oder übernatürliche Auren. Eine Hexe zu sein, beruhte ihrer Ansicht nach auf dem, was man nicht glaubte. Dennoch zog sie die Möglichkeit in Erwägung, dass dieses Gebäude etwas sehr Unangenehmes enthielt, wenn auch nichts Böses. Die beiden vermeintlichen Frauen waren ebenso wenig böse wie ein Dolch oder eine hohe Klippe. Böse zu sein bedeutet, eine Wahl treffen zu können. Die Hand, die mit einem Dolch zustieß oder jemanden über den Rand der hohen Klippe schob, mochte böse sein. Etwas in der Art ging hier vor. Esme wünschte sich nicht zu wissen, wer dahinter steckte. Leute wie Nanny Ork gibt es überall. Ein spezieller morphischer Generator scheint allein alte Frauen zu produzieren, die gern lachten und nichts gegen einen Halben einzuwenden haben. Erst recht dann nicht, wenn darin ein Getränk ist, das man normalerweise nur in viel kleineren Gläsern serviert. Derartige Personen findet man an jedem beliebigen Ort und meistens sind sie zu zweit. Zum Beispiel direkt vor einem in der Schlange. Sie haben die Tendenz, sich gegenseitig anzuziehen. Vielleicht senden sie unhörbare Signale, die besagen, hier ist jemand, der nicht zögert, Bilder von den Enkeln anderer Leute mit einem lauten »Och, wie süß« zu bewundern. Nanny Ork hatte eine Freundin gefunden. Sie hieß Frau Nett, war Köchin und die erste Schwarze, mit der Nanny plauderte. Auf der Scheibenwelt gab es keinen Rassismus, und zwar aus gutem Grund. Angesichts von Trollen, Zwergen und so weiter hatte die ethnische Vielfalt einen zu großen Reiz. Schwarz und Weiß lebten in perfekter Harmonie zusammen und verbündeten sich gegen Grün. Frau Nett gehörte zu jenen vornehmen Köchinnen, die mitten in der Küche auf einem thronartigen Stuhl Hof hielten und dem Geschehen um sie herum scheinbar keine Beachtung schenkten. Gelegentlich erteilten sie die eine oder andere Anweisung. Das wurde nur selten erforderlich, weil sie im Lauf der Jahre dafür gesorgt hatten, dass die übrigen Personen in der Küche entweder so arbeiteten, wie sie es wollten, oder sich einen anderen Job suchten. Ab und zu veranstalteten sie ein würdevolles Ritual, standen auf, kosteten etwas und fügten vielleicht eine Prise Salz hinzu. Solche Leute sind immer bereit, mit Hausierern, Kräutersammlern und alten Frauen mit Katzen auf den Schultern zu reden. Gribo hockte auf Nannys Schulter, als sei er der König aller Katzen.
»Bist du wegen des dicken Mittags gekommen?«, fragte Frau Nett.
»Ich helfe einer Freundin dabei, gewisse Dinge zu erledigen«, erwiderte Nanny.
»Meine Güte, diese Kekse sind wirklich lecker!«
Frau Nett schob den Teller etwas näher. »Mir scheint, du bist eine Botin der Magie.«
»Und mir scheint, du bist weitaus aufmerksamer als viele andere Bewohner Genuas«, sagte Nanny. »Weißt du, diese Kekse wären absolut unübertrefflich, wenn man sie in etwas tunken könnte.«
»Zum Beispiel in etwas mit Bananen drin?«
»Bananen sind genau richtig«, bestätigte Nanny glücklich.
Frau Nett wandte sich an eine Bedienstete und winkte gebieterisch. Nanny lehnte sich auf dem Stuhl zurück und schwang die kurzen Beine hin und her, während sie sich in der Küche umsah. Mehrere Köche arbeiteten mit der zielstrebigen Entschlossenheit von Systemtechnikern, die den neuen Mikrochip vor der Konkurrenz fertiggestellt haben müssen. Gewaltige Kuchen wurden nicht gebacken, sondern konstruiert. Über diversen Feuerstellen brieten die Rümpfe zahlreicher Tiere. Hunde liefen in Tretmühlen und Antriebsriemen übertrugen das Bewegungsmoment zu den Spießen, die sich langsam und gleichmäßig drehten. Ein riesenhafter Mann mit einer Narbe, die quer durchs ganze Gesicht reichte, bohrte geduldig Holzstäbchen in Würstchen. Nanny hatte noch nicht gefrühstückt. Gribo hatte bereits eine Mahlzeit eingenommen, doch das machte kaum einen Unterschied. Beide fühlten sich nun als Opfer einer subtilen kulinarischen Folter. Wie hypnotisiert drehten sie sich um und beobachteten zwei junge Frauen, die ein mit Appetithappen schwer beladenes Tablett trugen.
»Ganz offensichtlich bist du eine gute Beobachterin, Frau Ock«, sagte Frau Nett, womit sie auf Nannys frühere Bemerkung einging.
»Nur ein bisschen«, erwiderte Nanny Ock und meinte etwas ganz anderes.
Nach einer Weile fügte Frau Nett hinzu: »Ich kann auch sehen, dass eine sehr ungewöhnliche Katze auf deiner Schulter sitzt.«
»Da hast du recht.«
»Ich weiß, dass ich recht habe.« Ein bis zum Rand mit gelbem Schaum gefülltes Glas wurde vor Nanny auf den Tisch gestellt. Sie versuchte, ihre Gedanken zu sammeln.
»Nun«, begann sie, »an wen soll ich mich wenden, um herauszufinden, wie man in dieser Stadt Magie...«
»Möchtest du etwas zu essen?«, fragte Frau Nett.
»Was? Natürlich.«
Frau Nett rollte mit den Augen.
»Nicht dieses Zeug«, sagte sie bitter.
»Dieses Zeug taugt nichts.«
Es gelang Nanny nicht ganz, ihre Enttäuschung zu verbergen.
»Aber du kochst es doch«, entgegnete sie.
»Weil ich muss.«
»Der alte Baron wusste, was richtiges Essen ist. Dieser Fraß hier, nur Schweinerind und Lammfleisch und anderes Zeugs für jemanden, der nichts Besseres kennt. Es gibt nur ein vierbeiniges Tier, das man essen kann, und das heißt Alligator.«
»Nein, ich meine was Leckeres.« Frau Nett blickte durch die Küche.
»Sarah«,
rief sie. Eine der Unterköchinnen drehte sich um.
»Ja, Ma'am.«
»Ich gehe mit dieser Dame fort. Kümmere dich um alles. In Ordnung?«
»Ja, Ma'am.«
Frau Nett stand auf und nickte Nanny Ork bedeutungsvoll zu.
»Wir haben die Wände Ohren«,
sagte sie.
»Donnerwetter, im Ernst?«
»Wir machen einen kleinen Spaziergang.